Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen. Nein, ihr habt euch nicht verklickt, ihr hört den Daily Podcast des Kurier, heute mit mir, Caroline Ferstl. Mein Kollege Elias Nadmesnik und ich haben kurzerhand Rollen getauscht, daher werde ich euch heute erzählen, was uns den Tag über so beschäftigt hat. Wir schauen uns heute die Generation Corona an. Was hat die Covid-19-Pandemie mit den jungen Leuten gemacht? Wie ergeht es ihnen und mit welchen Problemen haben sie zu kämpfen? Bleibt hier eine ganze Generation auf der Strecke? Und was bedeutet das für unsere Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren? Dazu habe ich etwa mit Dora Jandl von der BundesÖH gesprochen, sowie mit Professor Bernhard Heinzelmeier vom Institut für Jugendkulturforschung. Vorher aber geht's noch mal kurz nach Ibiza. Wobei, so weit müssen wir gar nicht weg. Es reicht sogar um die Ecke in ein Wiener Hotel. Dort wurde ja, wie gestern bekannt wurde, Johann Gudenus offenbar beim Koksen gefilmt. Die Kurierenthüllungen haben gestern ordentliche Wellen geschlagen und heute geht es munter weiter. Mein Kollege Elias Nadmesnik hat dazu mit unserer Innenpolitik-Expertin Johanna Hager geredet.
Bei mir im Studio begrüße ich jetzt Johanna Hager. Sie ist stellvertretende Ressortleiterin in der Innenpolitik. Hallo Johanna.
Hallo Elias.
Johanna, Heinz-Christian Strache hat sich heute erstmals zu den Kurierenthüllungen geäußert. Wie hat er denn reagiert? Hat er gewusst, dass Gudenus die Drogen genommen hat?
Nein, hat er nicht und er hat, wie zu erwarten war, erbost reagiert, hat sogar davon gesprochen, dass, wenn er das gewusst hätte, anno dazumal im Jahr 2017 und wahrscheinlich auch in den Jahren danach, dass er explodiert wäre. Grund ist natürlich, die FPÖ hat seinerzeit immer skandiert, wie schlimm nicht Drogen sind und der Konsum von Drogen und das Dealen von Drogen konterkariert natürlich sehr die Glaubwürdigkeit der FPÖ zur damaligen Zeit.
Interessant ist ja auch, ob Gudenus aktiv an der Aufnahme des Ibiza-Videos beteiligt war. Hat sich Strache dazu geäußert?
Nein, aber das wird er wahrscheinlich auch für dahin nicht tun, auch bis zur Wien-Wahl nicht. Auf die will er sich nämlich konzentrieren, wie er heute gesagt hat. Es steht irgendwie ein bisschen Aussage gegen Aussage und eine Pattstellung, von der wir jetzt eh noch nicht wissen, weil wir auch nicht wissen, was vielleicht noch weiter auf Videos oder in Schubladen ist, wie sich die ehemaligen Parteifreunde, die jetzt vielleicht zu Feinden werden, verhalten.
Mhm. Die Enthüllungen des Kurier führen jetzt aber auch zum Streit im Untersuchungsausschuss zum Ibiza-Skandal. Da feuern SPÖ und Neos in Richtung ÖVP. Warum denn das?
Also, dass sich die Oppositionsparteien und die Regierungsparteien da nicht grün sind, ist evident, das wissen wir schon seit letzter Woche. Warum sie gegen die ÖVP feuern? Nun, weil die ÖVP, in dem Fall der Wolfgang Gerstl, der Fraktionsführer und der Urausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka, eine andere Haltung einnehmen zu einem Angebot, das seit wenigen Tagen publik ist, nämlich es soll einen mutmaßlichen Drahtzieher geben, rund um das Ibiza-Video, der wiederum einen Anwalt hat, der Herr Eisenberg heißt. Und Herr Eisenberg hat angeboten, das Ibiza-Video dem Urschuss zu übermitteln. Mhm. Nun ist es aber so, dass der Urausschussvorsitzende Wolfgang Sobotka gemeint hat, dieses Angebot ist nicht anzunehmen, weil man nicht sicher gehen kann, dass es, oder weil davon auszugehen ist, umgekehrt, dass es rechtswidrig aufgenommen wurde, also dass es widerrechtlich ist. Ganz anderer Meinung sind die Oppositionsparteien, aber auch die Grünen, die sagen, nein, wir hätten das Video gerne, weil wir endlich wissen wollen, was auf diesen Stunden zu sehen und zu hören ist, die bis dato in Österreich nur der Florian Klenk vom Falter konsumiert hat, wie wir auch seit dem Urschuss wissen.
Festhalten muss man ja vielleicht auch, dass die Sokotep, die das Ganze untersucht, nämlich auch nicht alle Teile des Videos hat. Und da ist auch die Frage, ob die Sokotep überhaupt neu aufgestellt werden muss, wie das die Opposition gerade ins Spiel bringt.
Genau. Da ist die ÖVP wiederum der Meinung, dass das ein ganz falscher Ansatz wäre. Also man soll die Sokotep-Experten arbeiten lassen und etwaig soll das am Video vom Anwalt auch beigebracht werden, damit man dann eben sehen kann, wie viele Teile hat die Sokotep in dieser Steckdose gefunden. Was ist denn tatsächlich an dem Angebot dran? Weil wir reden ja nur von Mutmaßungen. Der Anwalt kann behaupten, dass er das vollständige Video hätte. Ob dem so ist, wissen wir nicht und die Soko-Tape-Leute scheinen es auch nicht, weil wir eben das Material noch nicht haben.
Gut, wie wird es denn jetzt im Untersuchungsausschuss weitergehen? Ist da die Woche noch eine Sitzung geplant oder erst nächste Woche?
Diese Woche gibt es keine Sitzung. Was vielleicht noch zu erwarten ist, ist die ein oder andere Reaktion seitens der Politik oder aber, wie es die FPÖ am Dienstag in einer Pressekonferenz gemutmaßt hat, möglicherweise noch weitere Videos oder weitere Details zu Aufnahmen, die weder die Öffentlichkeit noch der Untersuchungsausschuss kennt. Spannend wird es jedenfalls nächste Woche, am 24. und am 25. Da sind nämlich ehemalige und amtierende Regierungsmitglieder geladen. Mhm. Am 24. ist es zum Beispiel ganz in der Früh schon um 10 Uhr Bundeskanzler Sebastian Kurz und der Herr Thomas Schmidt, der auch in die Schlagzeilen geriet, jüngst, weil er auch des Kokainkonsums verdächtigt wird. Zudem aber gleichzeitig am Vorstand der ÖBAG ist. Gleichzeitig werden wir auch wieder sehen, den ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger und seinen Nachfolger, den jetzigen amtierenden Finanzminister Gernot Blümel. Und in der Causa Casino sind dann tags drauf der Walter Rottensteiner und die Bettina Glatz-Kremsner, jetzige Casinos-Vorständin, geladen.
Eine illustre Runde also, da können wir uns schon auf die nächsten Geschichten freuen. Johanne, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Danke auch Elias. Und was war heute sonst noch los? 3 Monate nach dem Lockdown in Österreich hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute noch einmal einen Rück- und Ausblick auf die Corona-Krise gegeben. Per Videoschaltung war auch der prominente Virologe Christian Drosten dabei. Gemeinsam haben sie dazu aufgerufen, das Virus weiterhin ernst zu nehmen und sich für den Herbst zu rüsten.
Es kann schon sein, dass wir jetzt gerade in der ansteigenden Flanke einer zweiten Welle sind, ohne das zu merken. Ich will diese Möglichkeit nicht ausschließen. Niemand kann das im Moment ausschließen. Ich will das nur in Erinnerung rufen, dass wir uns da nicht wundern dürfen.
Vor allem für die Wirtschaft ist die Corona-Krise noch lange nicht vorbei. Wie lange die einzelnen Branchen brauchen werden, um sich von dem Lockdown endgültig zu erholen, das hat die Wirtschaftsuniversität Wien in einer Studie erhoben. Demnach geht die Kultur von der längsten Erholungsdauer aus, nämlich von rund 25 Monaten. Aber auch Leiharbeitsunternehmen sowie Hotellerie und Gastronomie sind sich sicher, dass sich die Krise bis zu 15 Monaten und mehr ziehen wird. Am pessimistischsten sind übrigens Unternehmen in Vorarlberg, die stark vom Austausch mit den Nachbarländern Schweiz, Italien und Deutschland abhängen. Ja, und wie lange wird die Generation Corona brauchen, um sich wieder zu erholen? Man hört ja so einiges über die Arbeitslosen, die Selbstständigen, die in den systemerhaltenden Berufen, die Eltern im Homeoffice. Weniger geredet wird über die Kinder und Jugendlichen und noch weniger über die jungen Erwachsenen zwischen 16 und 29. Über jene, die gerade ihren Abschluss machen, in die Berufswelt einsteigen wollen, die nichts aus dem Härtefonds bekommen, weil sie etwa geringfügig angestellt waren. Bei nicht allen Studierenden hat der Umstieg auf Fernlehre optimal funktioniert. Ich habe da selbst meine eigenen Erfahrungen gemacht. Bei einigen meiner Studienkollegen verzögert sich dadurch sogar der Abschluss. Bereits zugesagte Sommerpraktika werden auch oftmals wieder zurückgezogen. Wer da etwa keine Eltern hat, die einen unterstützen, kann leicht in finanzielle Probleme rutschen. Dora Jandl, die Vorsitzende der Bundes-ÖH, hat mir eine Momentaufnahme geliefert, wie es den Studierenden aktuell gerade geht.
Grundsätzlich sehen wir, dass es sehr durchwachsen ist, dass es aber tendenziell den Studierenden jetzt durch Corona natürlich auch eher, so wie vielen anderen Leuten natürlich auch einfach eher auch schlechter gegangen ist. Das ist vor allem darin begründet, dass einfach viele Studierende ihren Job verloren haben oder die Eltern den Job verloren haben oder auf Kurzarbeit geschickt worden sind, was natürlich ein Problem ist, weil sehr viele Studierende keinen Anspruch auf irgendwelche Beihilfen haben und da einfach davon abhängig sind, dass sie oder ihre Eltern genug Geld verdienen. Prüfungen sind verschoben worden. Natürlich ist auch die soziale Isolation bei Studierenden nicht zu unterschätzen. Mhm. Und man hat jetzt auch erst wieder in einer neuen Studie gesehen, dass auch gerade diese Unmöglichkeit der Trennung von Studium und Privatleben, weil man alles von zu Hause aus machen muss, auch was sehr Belastendes ist.
Mhm. Mit welchen konkreten Problemen kommen Sie da zu euch? Ich denke jetzt zum Beispiel auch an bereits zugesagte Praktika, die aber wieder abgesagt werden von Seiten der Unternehmen. Dadurch verzögert sich etwa der Abschluss oder der Berufseinstieg wird schwieriger. Was sagen die da zu euch?
Ja, das ist eben was wir ganz stark sehen, auch bei den Unterstützungsangeboten, die wir eingerichtet haben, dass sehr viele Studierende eben das Problem haben, dass sie eigentlich jetzt für April oder Mai eigentlich schon eine fixe Jobzusage gehabt hätten, mhm. sei es ein Praktikum oder ein Job, um sich das Leben zu finanzieren, was jetzt entweder ganz abgesagt oder zumindest verschoben worden ist.
Mhm. Stichwort finanzieller Aspekt. Dann von der ÖH gibt's ja eine Hilfe, oder?
Ja, genau. Wir haben eben einen Corona-Härtefonds eingerichtet, wo Studierende eben um finanzielle Unterstützung ansuchen können, wenn sie jetzt durch die Corona-Krise in eine Notsituation gekommen sind.
Aber das reicht ja nicht für alle, oder? Was meinst du?
Nein, grundsätzlich kann das auch nicht die Lösung sein für die zigtausend Studierenden, die jetzt einfach damit zu kämpfen haben, dass sie eben ihre Miete nicht mehr zahlen können, wo wir als ÖH eben eher ganz klar von Seiten des Staates da auch Lösungen gefordert haben. Das Problem ist eben, dass Studierende bei allen Regelungen, die es irgendwie gibt, sei es eben dieser Härtefonds oder auch oft Kurzarbeit, da einfach nicht reinfallen, weil sie oft geringfügig arbeiten, weil sie in prekären Verhältnissen arbeiten. Und wir da eben auch ganz klar von Seiten des Ministeriums eigentlich auch Antworten verlangt haben, wie zum Beispiel eben den Erlass der Studiengebühren, wo es aber offensichtlich leider nicht den politischen Willen gibt, das durchzusetzen.
Okay, Erlass der Studiengebühren war eine Sache. Was war da noch bei euren Forderungen dabei?
Grundsätzlich fordern wir eben auch, dass die Toleranzsemester ausgeweitet werden, also dass das Sommersemester 2020 und auch das kommende Wintersemester nicht in die Zeit reinfallen, in der man keine Studiengebühren zahlen muss, sondern dass das quasi draufgeschlagen wird nachher, dass das Gleiche in den Beihilfen passiert, also dass es da auch nicht reingerechnet wird, dass eben der Beihilfenbezug auch einfach aufrecht bleibt, dass eben Studierende da jetzt nicht Sorge haben müssen, dass ihnen von einem Tag auf den anderen die Beihilfen gekürzt werden. Das waren eigentlich unsere wichtigsten Forderungen.
Mhm. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick ins nächste Semester. Was glaubt ihr, kommt da auf die Studierenden zu? Glaubt ihr, dass eine Fernlehre wieder Thema sein wird? Bereitet ihr euch darauf vor?
Also unsere Vermutung ist grundsätzlich, dass es sehr unterschiedlich geregelt werden wird, also dass es da keine bundesweit einheitliche Lösung geben wird. Wir vermuten auch, dass die Hochschulen eben tendenziell schon auch noch eher auf Fernlehre ein bisschen planen, einfach um sich auch abzusichern in Richtung einer zweiten Welle, dass man aber eben schon mehr Vorkehrungen noch treffen wird, was gerade die Sachen betrifft, die einfach in Präsenz stattfinden müssen, wie Laborübungen,
ja.
Zum Beispiel, dass die eben schon auf jeden Fall stattfinden können.
Liebe Dora, danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Ja, und wie schaut es langfristig aus? Was bringen die nächsten Jahre? Wird die Jugendarbeitslosigkeit steigen, genauso wie nach der Wirtschaftskrise 2008 und sogar noch mehr? Darüber habe ich mit Professor Bernhard Heinzelmeier vom Institut für Jugendkulturforschung gesprochen. Er hat vor kurzem eine Studie zum Leben junger Österreicher in Zeiten von Corona gemacht. Herr Heinzelmeier, Sie haben vor wenigen Wochen erst 1000 junge Österreicher zu ihrem Leben in Zeiten von Corona befragt. Die Studie hat ergeben, dass jeder zweite 16- bis 29-Jährige mit einer Verschlechterung seiner Zukunftschancen aufgrund der Covid-19-Pandemie rechnet. Sind diese Befürchtungen gerechtfertigt? Verstehen Sie das?
Ja, wenn man sich die Daten ansieht, die Wirtschaftsdaten ansieht, sind die wohl mehr als gerechtfertigt. Wir haben über 500.000 Arbeitslose, wir haben über 1 Million Menschen, die nach wie vor in Kurzarbeit sind. Die Jugendarbeitslosigkeit hat sich verdoppelt. Mhm. Lehrstellen, am Lehrstellenmarkt gibt es Engpässe. Wir haben Probleme, dass Jugendliche die Pflichtpraktika absolvieren. Also insofern scheint es schon berechtigt zu sein, dass sich unter den Jugendlichen so etwas wie, wir nennen das Zukunftsverdunklung, breit macht. Und die Leute machen sich vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage natürlich Sorgen um ihre persönliche Zukunft.
Mhm. Wird da nach einer Generation X, Y, Z eine Generation Corona auf uns zukommen? Kann man da von so einer Generation sprechen?
Na, das glaube ich eher nicht. Ich glaube eher, dass die Generation Z, was das Sicherheitsbedürfnis betrifft, wir wissen ja, dass die Generation Z sehr stark auf Sicherheit ausgerichtet ist, dass sie das noch verstärken wird. Also das heißt, es werden sich Eigenschaften der Generation Z noch verstärken. Zum Beispiel wird man stärker als vorher nach Halt suchen. Mhm. Man wird stärker als vorher nach einem sicheren Arbeitgeber suchen und man wird sich stärker als bisher am Staat als Arbeitgeber orientieren. Das heißt, Polizei, Bundesheer, auch die Beamtenlaufbahn in einem Ministerium. Mhm. Das wird alles wieder für junge Menschen sehr attraktiv werden.
Mhm. Spannend, weil eigentlich sind ja so atypische Beschäftigungsformen und flexible Arbeitsformen ja im Trend gewesen in den letzten Jahren.
Ja, genau, ja, aber das machen das die Leute nicht freiwillig, nicht? Mhm. Also dieser Trend ist ein aufgezwungener Trend gewesen. Die Leute unterwerfen sich diesen atypischen Beschäftigungsformen, weil sie keine andere Wahl haben. Die setzen sich halt dann aufs Fahrrad und fahren dann Pizza aus, nicht? Mhm. Aber der Traum der Menschen oder das, was sie eigentlich anstreben, das ist ein sicherer Job, ein sicheres Einkommen, als eine stabile Basis, für die, um eine Familie haben zu können, um sicher wohnen zu können und um sich auch das eine oder andere Freizeitvergnügen leisten zu können.
Mhm. Das entspricht ja dann auch dieser Theorie, dass die Karriere von jungen Menschen besonders leidet, wenn sie mitten in einer Krise in den Arbeitsmarkt gedrängt werden. Und diese Betroffenen, da geht man davon aus, dass die dann langfristig öfter arbeitslos werden oder jahrelang mit geringen Löhnen leben müssen. Glauben Sie, wird sich das für diese Generation bewahrheiten?
Also ich glaube, es ist relativ traumatisierend für einen jungen Menschen, wenn er schon den Start ins Leben nicht schafft, also wenn der schon irgendwie holprig ist, nicht? Mhm. Also wenn man im Arbeitsmarkt drin ist und mal rausfällt, dann kann man zumindest sagen, ich war schon mal drinnen. Nicht? Bei den Jungen ist das so, dass man gleich beim Start irgendwie stolpert und fällt und dann nicht weiterkommt. Nicht? Und das ist dann doch eine Erfahrung, die sehr nachhaltig ist. Also das wird dann doch eine Generation sein, die eher skeptisch ist, die der Politik nicht mehr so leicht vertrauen wird, also die eher vorsichtig sein wird und sich eher zurückhalten wird, wenn es darum geht, für irgendetwas mobilisiert zu werden oder an irgendeiner Aktion teilzunehmen.
Mhm. Wird sich das in anderen Bereichen auch niederschlagen, abgesehen vom Arbeitsmarkt?
Ja, das wird sich in allen Bereichen niederschlagen, denke ich mir, oder in vielen. Also man wird auch im zwischenmenschlichen Bereich wird man vorsichtiger werden. Das heißt, die Leute werden nicht mehr so leicht vertrauen. Ja? Also das heißt, man wird sich nicht mehr so locker, wird man nicht mehr das glauben, was einem das Gegenüber jetzt erzählt, auch in der persönlichen Kommunikation.
Mhm. Kommen wir trotzdem nochmal auf die Jugendarbeitslosigkeit zu sprechen. Wird die vergleichbar sein mit jener nach der Wirtschaftskrise 2008 oder noch höher?
Also ich denke mal, die wird wahrscheinlich höher sein. Nicht, weil es sind ja auch die Arbeitslosenzahlen und die Kurzarbeitszahlen ja beträchtlich. Ja. Also da muss man schon lang zurückblicken, um da Vergleichbares zu finden. Es steht eine Pleitewelle bei den Unternehmen bevor. Mhm. Also da kommt ja, also ich würde sagen, da kommt das dicke Ende, wird noch nachkommen. Also man wird im Herbst sehen, ob die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Momentan ist es noch nicht der Fall. Insofern muss man mit dem Schlimmsten rechnen.
Herr Heinzelmeier, das sind jetzt sehr negative Aussichten, sehr düstere Zukunftsvisionen. Gibt es auch irgendeinen positiven Aspekt oder einen Tipp Ihrerseits an die jungen Leute?
Also an dieser Krise, wie wir sie jetzt haben, gibt es eigentlich nichts Positives. Also es gibt wieder was Positives, dass die Menschen von einer schweren Erkrankung bedroht werden. Es ist nicht Ebola, aber es ist doch etwas, an dem kann man wirklich in kurzer Zeit sterben. Und diese Ängste, die damit ausgelöst werden, nicht, diese Unsicherheit, die aus dem entsteht, an dem ist nichts Positives zu sehen. Auch die wirtschaftlichen Folgen sind fatal. Also auch da kann man nichts Positives sehen. Auf was man hinweisen muss, ist, dass die Betroffenheit sehr asymmetrisch ist. Also die Folgen dieser Krise bedeuten für unterschiedliche Gesellschaftsschichten etwas anderes. Mhm. Besonders betroffen sind die unteren Sozialschichten. Mhm. Die höchste Arbeitslosenzahl haben wir bei den Arbeitern. Während die Arbeiter gekündigt werden, kommen die Angestellten, gehen in die Kurzarbeit. Mhm. Es sind die jungen Menschen, die besonders betroffen werden. Stichwort betroffen sind, Stichwort Verdoppelung, nahezu Verdoppelung der Jugendarbeitslosigkeit. Ja. Es sind die Profiteure, die leichter damit umgehen. Ja. Ja. Also das werden wohl die oberen Sozialschichten sein und dort redet man dann halt immer von den neuen Chancen, die sich eröffnen.
Ja.
Aber ich denke mir, für die unteren Schichten eröffnen sich weniger Chancen und ich denke mir, um die wird man sich wirklich kümmern müssen. Mhm. Also ich denke mal, man wird sich mehr um die Unterschichten und um die unteren Mittelschichten kümmern werden müssen, als das bisher der Fall ist.
Mhm. Herr Heinzelmeier, danke für Ihren Ausblick, für die Studie und für Ihren Warnruf.
Ja, gerne.
Dankeschön.
War mir eine Ehre.
Ja, ganz so negativ will ich euch heute nicht verlassen. Die gute Nachricht des Tages, zumindest für alle Radfahrer, Fußgänger und Klimaschützer, die Wiener Innenstadt soll noch vor der Wien-Wahl am 11. Oktober nahezu komplett autofrei werden. Das hat die grüne Vizebürgermeisterin Birgit Hebein quasi im Alleingang beschlossen. Wer dennoch weiter in die Innenstadt fahren darf, was das für Folgen für die anderen Bezirke hat und ob Bürgermeister Michael Ludwig mittlerweile auch schon von den Plänen weiß, hört ihr am besten morgen im neuen Wien-Podcast des Kurier. Dazu passt auch der Tweet des Tages, heute von Robert Miesig. Er schreibt, jeder wird jemanden kennen, der in die Innenstadt fahren darf. Sodala, damit verabschiede ich mich für heute von euch. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Wenn ihr uns schreiben wollt, wir sind für euch erreichbar unter daily@kurier.at. Danke fürs Zuhören und bis ganz bald. We'll be right back.